Mir hat sehr gut gefallen von der Rebecca. Sie hat mir ein Stück weit wieder Teppich ausgelegt. In dem ersten Teil von der Predigt von ihr. Und wie sie erlebt hat, wie Gott einfach Schritt für Schritt führt. Und wir haben jetzt nicht abgesprochen, was ich für ein Thema habe. Und ich habe nicht gewusst, was sie erzählt. Und ich denke, es passt heute ganz gut zusammen, was wir schon gehört haben oder was wir jetzt noch hören. Ich begegne manchmal Menschen, die haben ein Problem mit Gott. Und ich möchte das kurz aufzeichnen. Wir haben unsere Welt und auf dieser Welt gibt es Krieg. Ich glaube, das ist so das Zeichen für Krieg, irgendwie bei so einer Landkarte oder so. Es ist einfach Krieg und Problem und Nöte und alles drum und dran. Und dann heisst es ja, dass Gott allmächtig ist und Gott ist Liebe. Also es gibt auch angeblich einen Gott. Und der Gott soll allmächtig sein, der könnte etwas machen mit dem Problem. Aber er macht nichts. Und jetzt wird Gott in Frage gestellt. Also wenn Gott Liebe ist und allmächtig, wieso macht er nichts mit dem Problem? Wieso macht Gott nichts? Das ist ein komischer Gott. Und viele gehen dann so weit, dass sie sagen, der Gott, den gibt es gar nicht. Vielleicht hast du noch nie gedacht, Gott gibt es nicht. Ich weiß es nicht, wo du stehst. Aber vielleicht hast du auch schon gedacht, warum macht Gott nicht? Warum greift Gott nicht ein in die Situation, die mich so beschäftigt, die mich so bewegt, die so mühsam ist? Wieso greift Gott nicht ein? Also ich wüsste genau, was Gott zu tun hat. Das ist doch offensichtlich. Ich werde immer vorsichtiger mit meiner Weisheit in Bezug auf Gott. Weiss ich wirklich, was gut ist? Weiss ich wirklich, was richtig ist? Ich weiss eins. Gott ist gut. Und Gott ist allmächtig. Und das wollen wir heute zusammen ein bisschen anschauen. Gott ist Weisheit. Das soll unser Thema sein. Und ein Vers, der uns leiten soll, den lesen wir im Hiob 12, Vers 13. Da heißt es, bei Gott ist wirklich Weisheit. Bei Gott ist wirklich Weisheit, Rat und Einsicht und dann auch und auch die Macht, Geplantes auszuführen. Also Gott hat Weisheit und Gott hat Macht, etwas zu ändern. Und wir stellen uns vielleicht manchmal die Frage, ja, was hat denn Gott mit mir vor? Was ist denn seine Weisheit für mein Leben, wie Rebecca das gefragt hat? Gott, was willst du von meinem Leben? Soll ich dorthin oder nicht? Ich möchte es mal ganz allgemein zusammenfassend sagen, was Gott mit dir vorhat. Und übrigens nicht nur mit den Jungen. Also Gott hat nicht nur einen guten Plan für die Jungen. Gott hat auch einen Plan für uns Eltern. Und ein spannendes Leben noch vor uns. Auch wenn man schon 80 oder 90 ist. Wo Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er wollen, dass wir ihn lieben. Dass wir ihn ehren. Das war seine Absicht mit uns Menschen. Wir sollen ihm danken für die herrliche Welt. Wir sollen uns am Leben freuen. Das war Gottes Absicht, dass wir Freude haben in dieser Welt. Er hat uns einen Auftrag gegeben, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Und dann, es ist bekannt, dann ist der sogenannte Sündenfall gekommen. Ganz vieles ist kaputt gegangen. Aber Gottes Absicht ist es geblieben, dass wir ihn lieben und ihn ehren. Und Gott hat alles eingesetzt, damit das wieder stattfinden kann. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, der am Kreuz gestorben ist, damit wir wieder Gott können lieben und ehren. Also wenn du dich fragst, was ist deine Lebensbestimmung? Gott lieben, Gott ehren. Und dazu verhelfen, dass alle Menschen können Gott lieben und ehren. Wie Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass alle Menschen ihn ehren und lieben. Das ist Gottes Absicht. Und Jesus Christus hat so ein Leben uns vorgelebt. Und heute stehen wir in der Nachfolge von Jesus und er lässt uns ein, ihn zu kopieren, ihn nachzuahmen, ihm ähnlicher zu werden. Und wie Gott das Leben umgestaltet, wie Gott unser Leben umgestaltet und wie seine Weisheit aussieht, das möchte ich heute so an zwei Beispielen aufzeigen. Gottes Weisheit im Leben, zuerst vom Abraham. Er ist von einem ängstlich-unmoralischen zu einem mutigen Vertrauenden geworden. Und die Predigt soll heute Gottes Weisheit aufzeigen und dir auch Mut machen, auf Gott zu vertrauen. Der Abraham ist zu Beginn von seiner Karriere, sage ich jetzt einmal, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit gewesen. Er hat zweimal vorgegeben, dass seine Frau Sarah seine Schwester ist. Und zwar einfach, weil er Angst gehabt vor dem Pharao und Angst gehabt vor dem Abimelech, dem König von Gerar. Er hat Angst gehabt. Und er hat gesagt, ah, das ist im Fall meine Schwester da. Und ich kann nicht zustehen, dass es seine Frau ist. Und er ist das Risiko eingegangen, dass der Pharao und der Abimelech mit seiner Frau Ehebruch beginnt. Er ist das einfach eingegangen. Nur, dass es ihm gut geht. Dass er sicher ist. Entschuldigung, der Abraham war ein Hosenscheisser. Nein, sicher. Der hat seine Frau verkauft. Da ist der König Pharao gekommen und gesagt, oh, das ist eine hübsche Frau. Wer ist das? Wie viel Kamel willst du? Ja, das ist meine Schwester. Dann macht man den nicht, oder? Das war der Abraham. Der Abraham muss ja kein starkes Rückgrat haben. Er hat eine Verheißung gekriegt von einem Nachkommen, aber das hat nicht so gefruchtet. Oder? Seine Frau Sarah ist nicht schwanger geworden. Und Sarah hat eine Idee gehabt und hat gesagt, nimm doch meine Dienstmagd. Und das war damals so üblich gewesen. Das haben wir durchaus gemacht. Sie gebiert ein Kind. Und das ist ein Kind von Abraham. Und Abraham hat nicht Geduld gehabt. Der hat gesagt, gute Idee. Ist auch noch hübsch. Der noch ins Bett, warum nicht? Und dann ist sie schwanger geworden. Und dann hat Sarah schiefersüchtig geworden auf den Dienstmarkt, weil die hat sich brüstet und gesagt, ich bin schwanger vom Abraham. Jetzt hätte er mich dann vielleicht noch mehr gern. Und dann hat Sarah die vorgeschickt in die Wüste, schwangere Frau. Und Abraham hat nichts gemacht. Der hat ihr gesagt, mach doch mal in dir, was du willst, das ist deine Magd. Ist doch mir gleich. Das war eigentlich ein Kind von ihm im Bauch von dieser Frau. Was hat er für eine Moral gehabt? Der Abraham. Und wir alle so aufschauen. Boah, der Abraham. Vielleicht denkst du auch, boah, Rebekka. Wow, mit 18. Hey. Aber Gott ist in seiner Weisheit mit dem Abraham einen Weg gegangen. Gott ist mit Abraham in seiner Weisheit den Weg gegangen. Und er hat ihn verwandelt. Er hat aus ihm einen neuen Mensch gemacht. Später hat er Abraham zugunsten vom Lot, von seinem Neffen, aufs gute Land verzichtet. Im Vertrauen, dass Gott ihn auch in der gebirgigen Wüste kann versorgen. Das ist der gleiche Abraham, der seine Frau verkauft hat. In einem anderen Fall ist er mit 300 Mann in Krieg gezogen gegen 4 vereinte Könige, um den Lot zu retten. Der hätte dann sagen, ja, der Lot hat schon das gute Land gekriegt, der ist selber die Schuld, der soll doch selber schauen, wo er bleibt. Er hat sein Leben und das Leben von seinen Männern riskiert, um den Lot zu retten. Gegen eine Übermacht ist Abraham gewesen, auf Gott vertraut. Und dann hat er sich in Geduld geübt. Weil Gott hat gesagt, das ist nicht der rechtmäßige Erbe. Du kriegst noch einen anderen. Und dann hat er 25 Jahre lang gewartet. Und dann ist die Prüfung gekommen, die wirklich krass ist. Dann hat Gott von ihm verlangt, dass er seinen rechtmäßigen Erbe, den er 25 Jahre gewartet hat, soll opfern. Es war damals so üblich, dass man Kinder geopfert zu Ehre der Götter. Und Gott stellt ihn auf die Probe. Und der Abraham ist bereit, sein rechtmäßiges Erbe, sein geliebtes Kind zu opfern. Im Hebräerbrief heißt es, im Vertrauen auf Gott, dass Gott Tote lebendig machen kann. Was für ein Abraham! Ich möchte euch bitte den Hauskreis lesen, die Texte, die dort angegeben sind. Also ihr kriegt ja die Hauskreiszettel oder Informationen. Und beantwortet euch die Frage, bist du bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn sein Weg nicht verständlich ist? Auch wenn du im Flugzeug hockst und denkst, ich habe den grössten Fehler von meinem Leben gemacht. Ich fliege nach Afrika. Ich habe keinen Spruch von denen. Ich weiß nicht, wer mich abholt am Flughafen, ob mich überhaupt jemand abholt. Der Abraham ist ein neuer Mensch geworden. Und Gott möchte das Gleiche mit uns machen. Gott möchte aus dir einen neuen Mensch machen. Ein Mensch, der ihm vertraut auf seine Weisheit, weil er den Überblick hat. Aber wir haben manchmal das Gefühl, wir wissen es besser, oder? Und dann wursteln wir selber ein bisschen. Eine herrliche Person ist auch der Jakob. Der Jakob, der Enkel von Abraham. Von einem selbstgerechten Betrüger zu einem demütig Vertrauenden. Auch darin wird Gottes Weisheit sichtbar. Also der Jakob war ein Muttersöhnchen, das ist sondergleichen. Also das ist wirklich schlimm, oder? Und er hat eine kaltblütige Art von Betrügen gehabt, das glaubt kein Mensch. Also was das für ein Typ war. Aber Gott hat sich in der Weisheit vorgesehen, dass der Jakob, obwohl er der jüngere Sohn war, das Erstgeburtsrecht kriegen soll. Das hat Gott so vorgesehen. Außerdem hat Gott geplant, dass er der Stammvater wird von den 12 Stammesführern von Israel. Aber der Weg dorthin, das ist nicht, wir machen den Weg frei und dann ist einfach eine Autobahn gewesen. Das ist Kurven und Ecken und Kanten und Abgründe. Und ein paar wenige Sachen möchte ich euch erzählen. Also die Geschäftstüchtigkeit und die Unmoral von Jakob, da hat er sich zuerst das Erstgeburtsrecht erschlichen. Und sein Bruder war am Verhungern gewesen, der ist vom Jagen gekommen und hat irgendwie nichts verwünscht, oder ich weiß auch nicht genau. Und dann hat er für ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht kaufen erschlichen. Also der Esau war auch ein bisschen Depp gewesen, dass er ihm das gegeben hat. Muss ich auch sagen. Aber er ist doch völlig der andere ausgenützt. Wenn ein am Verdursten ist und verhungern ist, sagst du, ich gebe dir schon etwas zu essen. Aber nur, wenn du mir. Nicht gerade christliche Nächstenliebe oder Bruder Nächstenliebe, oder? Das war der Jakob. Oder die Dreistigkeit vor einem erblindeten Vater mit dem Lämmli-Fell auf dem Arm und mit den Kleidern vom Esau und sagen, ich bin im Fall dein älterer Bruder, könntest du mich nicht segnen? Es ist Wahnsinn! Es ist so etwas von dreist. Und Gott hat in seiner Weisheit Geduld gehabt mit einem Jakob. Ich weiß nicht, ob ihr schon so missgebaut habt wie der Jakob. Aber Gott hat Geduld gehabt mit dem Jakob. Und der Jakob musste vor dem Esau fliehen. 20 Jahre war er beim Onkel Laban. Und Gott hat es wunderbar geführt. Er hat ihn zum Onkel Laban geführt. Und wisst ihr was? Der Onkel Laban war mit allen Wassern des Betrugs gewaschen. Der war noch viel schlimmer als der Jakob. Sicher? Der ist dort hingekommen, hat eine schöne Frau gesehen, also Tochter vom Laban. Und ich fand, die möchte ich haben. Der hat 7 Jahre krampft für die. Das war damals halt so, oder? Der hatte noch keine Kamel, war auf der Flucht. Der hat krampft für die 7 Jahre. Und in der Hochzeitsnacht jubelt ihm der Laban seine ältere Tochter unter. Die schlafen miteinander. Ich weiß nicht, ob der Jakob ein kleines Ding hatte, das er nicht gemerkt hat. Keine Ahnung. Irgendwie merkst du doch das, oder? Also kommst du ja schon nach in der Hochzeitsnacht. Und er ist der beschissene Betrogene. Weil die ältere Tochter heisst es, die war nicht so eine hübsche gewesen. Also das ist jetzt sanft ausgedrückt. Für die wäre es schwierig gewesen, einen Mann zu finden. Und Laban hat das gut gemacht, hat für seine Tochter geschaut. Ist einfach auch wieder ein Betrug gewesen. Also ist von dem Einzelnen gut gewesen. Aber irgendwie hat die Medizin beim Jakob noch nicht angeschlagen. Er war jetzt selber mal Kunde gewesen als Betrogener. Aber jetzt immer noch nicht gecheckt. Er hat für die hübsche Tochter noch mal 7 Jahre geschafft. Und dann hat er angefangen, die Härte manipulieren. Er fand, ich krampfe da immer. Jetzt muss auch mal etwas raus schauen. Nicht nur Frauen. Auch noch ein paar Härten. Und er revanchiert sich. Er revanchiert sich, oder? Und plötzlich wird es wieder ein bisschen brenzlig. Er merkt, der Laban war ja nicht dumm gewesen, oder? Der hat auch gemerkt, seine Härte, da hat es immer mehr kranke Tiere, da hat es immer mehr so verkrüppelte Tiere, so Tiere, die eigentlich gar nicht ansehnlich sind. Und im Jakob seine Härte, die wächst und gedeiht und fette Tiere, hey, boah, was ist denn da los? Und der Jakob ist wieder auf der Flucht. Und er flieht zurück zu seinem Bruder. Er denkt, 20 Jahre sind genug, der hat das hoffentlich vergessen. Und er schickt zur Sicherheit noch einen Boten voraus. Und der Esau macht sich auf mit 400 Ritter. Und der Jakob denkt, puh, Herz in die Hose. Jetzt komme ich dran. Jetzt bin ich im Sandwich, oder? Der wird sich rächen an mir. Seine Angst gesehen. Ich meine, du brichst ja nicht einfach auf mit 400 Leuten einem, und sagst, hallo, da bist du endlich, super, kommst heim. Für die persönliche Sicherheit hat er 20 Ritter gelenkt. Und in dieser Zeit begegnet ihm Gott am Jabok, am Fluss. Und er ringt mit Gott, heisst dort. Und in dem Ringen wird ihm etwas bewusst. Er ist auf dem Holzweg. Die Betrügereien bringen es nicht. Und ich muss mich nicht auf mich verlassen, auf meine Betrügereien und auf meine Möglichkeiten, sondern ich muss mich auf Gott verlassen. Und Gott macht ihm das sehr eindrücklich. Er haut ihm eins auf die Hüfte. Also, dass das Leben lang auf den Stock angewiesen war, zum Laufen. Er hat sich auf Gott stützen müssen, sein ganzes Leben lang. Jeden Tag, wenn er aufgestanden ist, hat er seinen Stock in die Hände genommen und hat gewusst, das hat mir Gott zugefügt und ich muss mich auf Gott stützen. Und er hat es endlich gecheckt. Wo es Tag geworden ist, hat Gott wollen gehen, dass man ihn nicht sieht, wo es langsam hell geworden ist. Und der Jakob klammert sich an Gott und will nur eins. Gott, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Verstehen Sie? Das ist das, was wir Menschen brauchen. Gottes Segen. Nicht, dass es mir das Gefühl hat, was wir alles haben sollten. Und was uns noch gut tun würde. Du brauchst Gottes Segen in deinem Leben. Nicht alles, was auf dieser Welt möglich ist. Aus dem Jakob ist Israel geworden. Ein neuer Mensch. Und das wünsche ich dir und mir, dass Gott aus uns neue Menschen macht. Leset auch die Geschichte im Hauskreis. Und frag dich einmal, kämpfst du mit Gott? Bist du mit Gott am Ringen? Oder bist du an dem Punkt angelangt, wo du gesagt hast, Gott, segne mich? Vielleicht musst du erkennen, dass es nicht das Ziel ist, dass du keine Krankheiten hast, dass du Erfolg hast, dass du reich bist. Stell dir die Frage, längt es? Gott zu haben. wäre es vielleicht angemessen, endlich Gottes Segen zu empfangen, anstatt dem, wo du ständig hinten reinlaufst. Gottes Segen. Das ist der springende Punkt. Wir könnten weiterfahren mit so Geschichten. Ein Josef, ein Paulus. Und auch du. Gott ist mit dir unterwegs. Gott schafft an dir. Du bist nicht bei Null. Du bist irgendwann mit Gott unterwegs. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen anschauen. Gottes Weisheit im eigenen Leben erfahren. Gottes Weisheit in deinem Leben erfahren. Er ist am Wirken. Ich glaube, wir sollten nicht bestürzt sein, wenn Gott in unserem Leben Situationen zulässt, wo man nicht versteht, wo uns Mühe machen. Gott ist mit uns unterwegs. Vielleicht will er uns Geduld lehren. Vielleicht will Gott uns Humor lehren. Vielleicht sind wir ein bisschen zu ernst. Vielleicht will Gott uns Mitgefühl mit auf den Weg geben, uns in Demut üben oder uns für besondere Bedingungen stärken. Hast du deine Situation schon mal unter dem Aspekt angeschaut? Was möchte Gott dir in dieser Situation zeigen? Vielleicht musst du eine Lektion in der Selbstverleugnung lernen, Befreiung von Stolz. Und vielleicht ist Gottes Absicht einfach, dass du ihm näher kommst. Du bist so ein bisschen auf Distanz mit ihm. Und er möchte dich einfach zu sich ziehen. Oder wie schnell schreiben wir die Not im Teufel zu und möglichst schnell ein Gebet sprechen, dass wir befreit werden. Aber der Teufel hat keine uneingeschränkte Macht über unser Leben. Gott hat alle Macht und er ist unser guter Vater. Ich möchte ein paar Stellen dazu lesen. Offenbarung 3, Vers 19. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht. Und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Das sagt Gott. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, könnt ihr das noch ausführlicher nachlesen. Und der Paulus hat aufgrund von seinen Schwierigkeiten zu Gott Folgendes gesagt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Verstehst du, wenn du so etwas nie erlebst, wie willst du Gott erleben? Wie willst du für andere ein Segen sein? Ich glaube, wir brauchen so Situationen. Und selbst Jesus, als er auf Erden gelebt hat, hat er an dem Schwierigen müssen gehorsam lehren. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, gehorsam gelehrt. Hey, was Gott hat müssen durchmachen? Zum gehorsam lehren. Und das heisst zum einen, dass wir Gott vertrauen dürfen. Er vertrauen dürfen. Er kann durch ein Wunder eingreifen, jederzeit. Wir haben am Samstag für jemanden gebeten, nach Jakobus 5. Und Gott kann eingreifen durch ein Wunder. Ich glaube an Wunder. Ich glaube, dass Gott Menschen heilt. Ich glaube, dass er uns aus solchen Situationen ausretten kann. Dass eben nicht dort evangelisieren, wo gerade der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Aber es könnte sein, dass Gott dich trotzdem dorthin führt in den Bürgerkrieg. Und wir dürfen genauso Gott vertrauen, eben wenn er das Leid zulässt. In seiner Weisheit und in seinem Plan möchte er uns ihm ähnlicher machen. Und das lernen wir manchmal auch in den schwierigen Sachen. Also immer und in allen Sachen ist er weise, auch wenn ich es nicht verstand. Und immer und in allen Sachen ist Gott gut, auch wenn ich es nicht verstand. Gott kann gar nicht anders. Wie sollen wir uns in diesen schwierigen Situationen verhalten? Als erstes, nimm das an, was Gott in deinem Leben zulässt. Was er dir zumutet. Manchmal ist es eine Zumutung. Es ist nicht einfach. Und überleg dir, wie soll ich mich gemäss der Bibel verhalten? Was sagt die Bibel zu dem Thema? Und etwas Zweites, bitte Gott um Befreiung. Also nicht gerade kapitulieren. Wir dürfen als seine Kinder zu ihm kommen und sagen, heil mich von dieser Krankheit, befreie mich aus dieser Arbeitslosigkeit, hilf mir. Aber dann wieder Rebecca, manchmal braucht es Geduld, oder? Es ist nicht gerade nach einer Woche die Antwort gekommen, ob sie nach Kenia soll. Der Paulus redet von seinem sprichwörtlichen Pfohl im Fleisch. Ein Engel Satans hat ihn geschlagen. Und er hat 3-mal gebetet, dass der aufhört. Und dann hat Gott ihm eine Antwort gegeben. Und Gott hat zu ihm gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Du brauchst nicht mehr als mein Segen. Das ist alles, was du brauchst. Und gerade in der Schweiz haben wir viel, viel mehr. Und es sagt noch weiter, je stärker du bist, Entschuldigung, je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Ich möchte dich fragen, möchtest du Gottes Kraft erleben? Jetzt mal ganz ehrlich, wer möchte in Gottes Kraft erleben? Niemand, das habe ich gedacht, weil wir wollen alle stark sein. Leute, wenn wir stark sind, werden wir Gottes Kraft nicht erleben. Uns bringt niemand das Essen vorbei. Genau der Betrag. Wie wir das gehört haben bei ihr. Wir haben das Essen. Gott sei Dank, wir dürfen dankbar sein. Aber Rebecca erlebt Gottes Kraft und wir staunen und denken, boah, ist genial. Gott versorgt sie. Genau so viel, wie sie brauchen. Es ist nicht einfach. Also ich bin froh, haben wir genug Geld. Können wir das Essen kaufen. Aber Gott macht uns an anderen Stellen schwach und wir können seine Kraft erleben. Und der Paulus hat das begriffen, der hat gesagt, jetzt trage ich meine Schwäche gerne. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ist der Paulus ein Masochist gewesen? Nein, sicher nicht. Der hat es nicht geliebt. Aber seine Schwachheit hat dazu gedient, dass Gottes Kraft durch ihn gewirkt hat. Er ist aufgerichtet worden in seiner Krankheit, in seinen Verfolgungen und so weiter. Und wenn du Gottes Kraft willst erleben, lass Schwachheit in deinem Leben zu. Du kannst dich auch immer dagegen stellen. Die Schwachheit hast du immer noch, aber du erlebst Gottes Kraft nicht. Wir müssen nicht stark sein. Gott möchte stark sein in unserer Schwachheit. Und wisst ihr, das finde ich so befreiend. Wisst ihr, wenn ich um mich herum schaue, dann könnte ich lauter Komplex kriegen. Was andere haben, was andere können, was andere machen. Und du kannst immer auf die schauen, die mehr können, oder? Aber eigentlich freut mich das, dass die anderen so gut sind. Weil in meiner Schwachheit kann sich Gott verherrlichen. Das ist doch genial. Weißt du, ich habe eher Angst um dich, wenn du ein Starker bist, als wenn du ein Schwacher bist. Das meine ich im Ernst. Ich habe eher Angst um dich, wenn du ein Starker bist, als wenn du ein Schwacher bist. Weil die Hochmütigen und die Stolzen kommen zu Fall. Aber der Schwache hilft der Herr. Paulus zeigt uns, wie wir in unseren Nöten und Schwierigkeiten umgehen sollen. Gottes Weisheit annehmen. Und Gott ist Weisheit. Er führt uns in schwierige Situationen, auch wenn wir nicht alles verstehen und machen. Und zum Abschluss möchte ich das noch als ein Bild vervollständigen. Gott, den gibt's. Und Gott ist gut und nicht in Frage gestellt. Und Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus Einfluss genommen auf die Erde. Er greift ein, auch heute. Aber Gott löst nicht alle unsere Probleme. Die bleiben manchmal. Aber was er gemacht hat, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft in uns. Er ist eine Person, eine Persönlichkeit. Und der Heilige Geist, und da schließt sich meine Predigt, weist immer wieder auf Jesus Christus her, dass er geehrt wird. Und wisst ihr noch, was ich gesagt habe, was unsere Aufgabe ist? Gott zu lieben und Gott zu ehren. Und dafür sorgen, dass alle Menschen Gott ehren und lieben. Das hier können wir getrost streichen. Ich glaube, das ist die Realität. Gott ist und Gott liebt uns und Gott ist gut. Ich hoffe, du kannst das mitnehmen für deinen Alltag. Dort, was vielleicht manchmal auch schwierig ist.